als Rechtfertigung für Essen und Trinken und feuchtfröhliche Weihnachtsmarktbesuche, ohne dass sich die breite Mehrheit der Bevölkerung auch nur Gedanken über den eigentlichen Grund macht, darüber, warum wir uns freuen und auf wen wir warten. Mein Gebet und meine Hoffnung dieses Jahr sind, dass der Coronavirus auch dazu dienen muss, dass durch die Umstände in unserem Land wenigstens ein Teil der Menschen wieder einmal anfangen, darüber nachzudenken, was Advent und Weihnachten eigentlich bedeuten. Was der Sinn von Advent tatsächlich ist, das haben wir gerade eben in einem der bekanntesten Lieder aus diesem Teil des Kirchenjahres gehört. Es ist ein Lied aus dem 17. Jahrhundert und dessen Text von dem zweiten Teil des Psalms inspiriert worden ist, den wir heute betrachten wollen, Psalm 24. Ich lese. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da dein Antlitz sucht, Gott Jakobs. Erhebt eure Häupter, ihr Tore, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Erhebt eure Häupter, ihr Tore, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Von diesem Psalm sagen einige Kommentatoren, dass David ihn auch in so einer Art Adventszeit geschrieben hat, nämlich als er die Bundeslade aus dem Haus Obed-Edoms nach Jerusalem hat bringen lassen. Die Bundeslade sollte damals nach langen Irrwegen endlich an dem Ort ankommen, an dem Gott beschlossen hatte, seinen Namen wohnen zu lassen, Jerusalem. Dorthin, wo der König Salomo einige Jahrzehnte später den Tempel bauen lassen würde. Und nun stand ihre Ankunft bevor. Ankunft, Advent. In einem anderen Text, im zweiten Buch Samuel, Kapitel 6, können wir die Einzelheiten über dieses Ereignis nachlesen, was geschah, als die Bundeslade endlich nach Jerusalem kam. Mit dem Psalm 24 bekommen wir eine Messlatte, an der wir uns und unsere Zeit überprüfen können, ob unsere Beziehung zu Gott und zu seinem Kommen angemessen ist. Damals ging es ja eigentlich nur darum, dass die Bundeslade nach Jerusalem und damit in die Nähe von Davids Palast gebracht wurde. Und das ist viel weniger als das, was heute geschieht, wenn wir Jesus einladen, in unserem Leben Einzug zu halten. Wenn ihr zu Hause mal in 2. Samuel 6 nachlest, welche unbändige Freude David damals erfüllt hat, als die Bundeslade endlich kam, dann sollte uns das zu denken geben. David hat von Gott damals viel weniger erkennen und verstehen können als wir heute. Er lebte ungefähr 1000 Jahre vor Christus und vor dem, was Jesus durch sein Kommen für uns getan hat. Und trotzdem war dieser Mann vor lauter Begeisterung nicht zu bremsen, als nur die Bundeslade in die Nähe seines Hauses gebracht wurde und dort bleiben sollte. Und deshalb möchte ich mit euch betrachten, was damals David bewegt hat, und dann überlegen, was wir von David lernen können. In den ersten beiden Versen des Psalms erinnert David daran, wer dieser Gott ist, der in ihre Mitte kam. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wahrscheinlich ist unsere erste Reaktion auf diese Proklamation Davids, okay, die Erde ist keine Scheibe Und dass Gott sie geschaffen hat, das wissen wir längst. Das in unserem Glaubensbekenntnis steht das Gleiche am Anfang. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn wir uns aufgrund der Aussagen im Alten Testament die Vorstellung der Juden über Gott bewusst machen, so fällt auf, dass sie damals über ihren Gott oft recht klein gedacht haben. Sie dachten, dass ihr Gott über ihrem Land herrscht und dass die anderen Völker ihre eigenen Götter hatten, die eben Götter deren Länder waren. Einerseits steckte da ein gewisser Stolz dahinter. Wir haben den unseren Gott, den einzig wahren Gott, aber das ist unser Gott und ihr habt eure Götter. Dieses Denken führt aber auch dazu, die übrige Welt außerhalb Israels den anderen Göttern zu überlassen. Deshalb war es für David so wichtig, als erstes noch einmal ganz deutlich zu machen, dass der Gott Israels der Schöpfer der ganzen Welt ist und dass ihm alles gehört. Gottes Größe hängt nicht davon ab, ob und wie viele Menschen an ihn glauben, sondern die ganze Schöpfung und mit ihr alle Menschen hängen von Gott ab. Sie sind sein. Und diese Wahrheit gilt heute noch genauso. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Überzeugung nicht von den Vorstellungen anderer Menschen um uns herum prägen lassen. Und mögen sie noch so klug sein, sie können nicht in Frage stellen, dass unser Gott der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Dieser Psalm ist ein Lied, das in einer poetischen Sprache abgefasst ist. Und damals war es so ein Stilmittel, dass das Gleiche oftmals mit verschiedenen Formulierungen zweimal gesagt wird. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Dieses Bild können wir sofort verstehen, wenn wir uns erinnern, wie schon vorhin gesagt, dass die Erde für die Menschen in der Antike eine flache Scheibe war, die auf einigen Säulen im Meer stand. Und über der Erde waren die Himmelssphären wie Halbkugeln aufgewölbt und unter dieser Halbkugel flogen die Vögel. Und Leben spielte sich auf der Erde und in dem Luftraum darüber ab. Und alles gehörte Gott. Er hatte alles geschaffen. Und das ist die Aussage von Vers 2. Und er hat den Erdkreis über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. David hat in dem ersten Teil des Psalms die Wahrheit zum Ausdruck gebracht, dass Gott der alleinige Gott Himmels und der Erde ist. Und wir können die beiden Verse so zusammenfassen, dass David sagen will, Leute, unser Gott, der jetzt zu uns kommt, der in unserer Mitte wohnen wird, das ist der Gott, der allein Himmel und Erde geschaffen hat und sie gehören ihm. Und das wollen wir für uns auch festhalten, denn es ist auch unser Gott. Und wenn dieser große Gott auf dem Berg Zion seine Wohnung nimmt, um sich dort anbeten zu lassen, dann stellt sich sofort die Frage, die David hier ausspricht und dann auch beantwortet, Vers 3 bis 6. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wieder diese doppelte Formulierung. Antwort, der unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, der nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Der wird Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das dein Antlitz sucht, Gott Jakobs. Auch hier wird die Frage zweimal gestellt. Das erste Mal wird nur der Ort angesprochen, Berg des Herrn. Und in der zweiten Frage kommt noch etwas dazu. Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Hier klingt eine wichtige Wahrheit mit. Wo Gott ist, ist eine heilige Stätte. Da kann keiner stehen, da kann keiner bestehen, der nicht Annahme oder Gnade vor Gott gefunden hat. Und wer findet Annahme vor Gott? Das ist eine ganz entscheidende Frage, nicht nur damals, als der Ort der Begegnung mit Gott die Bundeslade war, sondern auch für uns, die den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, wie es Johannes 4,23 steht. Kann man nur dann an seiner heiligen Stätte stehen, wenn man ihn vorher mit genügend Opfern besänftigt hat? Das war jedenfalls die Gottesvorstellung in der Antike. bei den Juden wie bei den Heiden. Um vor Gott stehen zu können, muss man viel bezahlen, damit man da überleben kann. In Lukas 18, Vers 10 bis 14 erzählt Jesus ein Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen und wie Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Wer sich mit dem, was er tut, also mit guten Werken Zugang zu Gott verschaffen will, der kann das vergessen. Damit hat er keine Chance. Es kommt vielmehr darauf an, wie es in unserer Gesinnung aussieht. David hat in Vers 4 das so formuliert: Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht auf Lug und Trug bedacht und nicht falsche Eide schwört. Eigentlich hätte man an der Stelle sowas erwartet wie: Wer Gott liebt mit allem, was er ist und hat, und seinen Nächsten wie sich selbst. Hier werden 4 Anforderungen genannt, die wir in ihrer Bedeutung vermutlich viel, viel geringer ansetzen würden. Unschuldige Hände und reines Herz gehören zusammen, denn was wir mit den Händen sichtbar machen, das ist das, was in unserem Herzen drin ist. Gott achtet nicht auf die Zahl unserer Taten, unserer guten Taten, sondern auf die Haltung, mit der wir sie tun. Der Pharisäer brannte für Recht und Ordnung, aber es hat ihm nichts genützt, weil ihm die Gesetze wichtiger waren als Gott. Der Zöllner, der sich mit üblen Geschäften die Hände schmutzig gemacht hatte, er schlägt sich mit ihnen an die Brust und bekennt seine Schuld. Und das hat ihn buchstäblich vor Gott entschuldigt. Sein Herz kam nicht in Selbstgerechtigkeit und Erbarmungslosigkeit vor Gott wie das des Pharisäers, sondern mit der Bitte: Gott sei mir Sünder gnädig. Deshalb hat Gott ihn gerechtfertigt, seine Hände frei von Schuld und sein Herz rein gemacht. Dann zählt David noch 2 weitere Punkte auf. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und wer nicht falsche Eide schwört. Wenn wir in den verschiedenen Übersetzungen nachlesen, dann finden wir für die erste Aussage auch Folgendes: Wer nicht seine Seele in Falschheit erhebt, oder wer nicht Lust hat zu loser Lehre. In allen Formulierungen klingt für mich die Feststellung an: Wer seine Seele nach dem Willen Gottes ausrichtet und nicht nach selbst ausgedachten Vorstellungen lebt, der darf an heiliger Stätte stehen. Und dann erwartet Gott von denen, die ihn anbeten wollen, auch, dass sie nicht falsch schwören, also nicht die Wahrheit verbiegen, weil es ihnen Vorteile bringt. Und gerade was die Wahrheit anbetrifft, ist unser Gott sehr empfindlich. Jesus hat gesagt: Ich bin die Wahrheit. Und dass wir den Vater in Geist und Wahrheit anbeten sollen. Gott sind Lüge und Falschheit ein Greuel, die er nicht in seiner Nähe ausstehen kann. Wenn wir das, was David begriffen und in diesen Versen gesagt hat, zusammenfassen, dann dürfen die Menschen vor Gott hintreten, die in ihrem Herzen einfältig sind. Das heißt, wenn sie ihr Herz öffnen, gibt es nur eine, die aufgeschlagene Seite. Gott und die Menschen, die da hineinschauen, können ihre ganze innere Einstellung auf einmal sehen. Da muss man nicht suchen, bis man auf geheime Wünsche oder Hintergedanken stößt. Ihr Denken, Reden und Handeln passt zusammen. Sie sind gewiss nicht ohne Sünde, aber sie sind ehrlich, auch was ihre Fehler betrifft. Es ist erstaunlich, wie eng die Fähigkeit, Gott anzubeten, mit dieser Einfältigkeit verknüpft ist. Wenn Anbetung für jemanden nur bedeutet, Lieder zu singen oder schon wieder Gebetsgemeinschaft zu haben, dann haben sich in seiner Seele irgendwelche Hintergedanken eingenistet, die nicht in die Gegenwart Gottes passen. Solche habe ich auch schon bei mir entdeckt. Und ich kann sie oder wir können sie auch bei anderen beobachten. Menschen, die sagen, dass sie mit Anbetung nichts anfangen können. Wenn solche Gedanken in dir sind, dann hilft nur eins. Decke die Hintergedanken, die sich da in deiner Seele eingenistet haben, auf und sag dich von ihnen los, damit du frei wirst von ihnen, damit du vor Gott stehen kannst und dass Anbetung dich erfüllt und dich in die Nähe Gottes bringt. Denn es ist so wichtig, anzubeten. Und genau das geschah zu Davids Zeiten, wenn man an heiliger Stätte stand. Und das gilt heute noch ebenso. In Vers 5 offenbart uns David, welche Auswirkungen es hat, wenn man mit reinem Herzen und unschuldigen Händen vor Gott steht. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wenn ihr in 2. Samuel 6 nachlest, dann wird klar erkennbar, dass der Hauptgrund, warum David die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat, der war, dass er auch den Segen abkriegen wollte, den die Menschen hatten, die dort, wo die Lade vorher gestanden hat, abbekommen haben. Dort bei dem Haus des Obed-Edoms, die waren sowas von gesegnet. Das wollte David auch haben. Wer Segen und Gerechtigkeit empfängt, der ist gut dran. Aber wer empfängt Segen und Gerechtigkeit? Vers 6, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das dein Antlitz sucht, Gott Jakobs. Wer nach Gott fragt, der sucht seine Nähe. Das meint diese Formulierung, Antlitz suchen. Solchen Menschen ist es wichtig, mit unschuldigen Händen und reinem Herzen vor Gott zu stehen. Und diesen Menschen gilt die Verheißung, Vers 5, dass sie den Segen vom Herrn empfangen werden und Gerechtigkeit von dem Gott ihres Heils. Und als dann David mit eigenen Augen sieht, wie die Bundeslade und mit der Bundeslade der Herr in Jerusalem Einzug hält, dann bricht es voller Begeisterung aus ihm heraus. Vers 7 bis 10. Erhebt eure Häupter, ihr Tore, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Erhebt eure Häupter, ihr Tore, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ruft die Stadttore an und fordert sie auf zu reagieren, weil der König der Herrlichkeit in die Stadt einzieht. Erhebt eure Häupter. Zum einen will er sagen, dass die Tore stolz sein können, dass dieser König durch sie hindurch einzieht. Zum anderen kann man diese Formulierung aus dem Hebräischen auch übersetzen mit die Torflügel aushängen, damit die Öffnung möglichst groß wird. Und dieser Brauch, das Tor auszuhängen, das hat man in der Antike auch gemacht, um einen Gast, der kam, auf den man sich sehr gefreut hat, zu zeigen, dass man sich vor ihm nicht verteidigen will, sondern dass man offen ist, dass er willkommen ist, dass er sehr willkommen ist. Und das ist das, was David hier auch deutlich machen will. David ist voller Freude, weil nun der Zeitpunkt gekommen ist, auf den er die ganze Zeit hin gefiebert hat. Und dann stellt er eine Frage, wie sie jemand stellen würde, der den, der da angekündigt ist, nicht kennt. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Das ist eine wichtige Frage, denn in diesem Punkt darf nicht der geringste Zweifel herrschen. Die Antwort kommt aus dem Mund Davids, der Gott mit dem beschreibt, was für ihn an Gott das Wichtigste und Eindrucksvollste war. Er ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Und im Hebräischen steht statt der Herr eigentlich das Wort Yahweh, der Name, den Gott sich selber gegeben hat. Wenn David in sein Leben zurückschaut, dann hat er sein ganzes Leben lang Yahweh so erlebt. Von seinen Anfängen an, als er im Namen Jahwes mit dem Goliath gekämpft hat und als er die Philister ein ums andere Mal besiegt hat. Und das Zeugnis der Schrift ist eindeutig. Wir lesen immer wieder, zum Beispiel 1. Samuel 18, 14, David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und Jahwe war mit ihm. Und weil es für David so wichtig und frohmachend war, wiederholt er diese Proklamation noch einmal. Erhebt eure Häupter, ihr Tore, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr Zebaot. Er ist der König der Herrlichkeit. Es ist der Herr Zebaot, auf Deutsch der Herr der Heerscharen. Der Herr über Engel und Menschen, der, der alle Macht im Himmel und auf Erden in den Händen hat. Er ist der, über dem keiner mehr steht. Und dieser König der Herrlichkeit ist gerade dabei, in die Stadt Jerusalem einzuziehen. Eine ganze Reihe von Auslegern verstehen diesen Jubelruf Davids als eine Prophetie. David hat mit seinen Augen nur die Bundeslade, die von den Priestern in die Stadt getragen wurde, gesehen. Aber sein Herz muss noch etwas anderes, den wirklichen König, gesehen haben. Heute kennen wir diesen Namen des Königs der Herrlichkeit. Es ist Jesus Christus. Als Jesus dann etwa 1000 Jahre später auf einem Esel in diese gleiche Stadt einzog, geschah übrigens etwas Ähnliches. Zum Beispiel lest ihr das in Markus 11, Vers 9 und 10. Und die Menge rief: Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen das kommende Reich unseres Vaters Davids. Hosianna in der Höhe. Aber auch das war nicht mehr als ein prophetisches Zeichen. 5 Tage später hat die gleiche Menge es wieder vergessen und dann riefen sie: Kreuzigt ihn. Ich denke, das erste Mal, dass dieser Ruf in vollkommener Gültigkeit erklungen ist, war, als Jesus bei der Himmelfahrt zum Vater zurückgekehrt hat. Als die Engel diesen Ruf angestimmt haben: Erhebt eure Häupter, ihr Tore, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaot. Er ist der König der Herrlichkeit. Und diese Aufforderung, dieses Bekenntnis wird noch einmal erklingen. Und dann werden es alle Menschen hören, nämlich wenn Jesus wiederkommt. Und der Zeit bis dahin? Sind diese Verse nur Geschichte aus der Vergangenheit oder Prophetie für die Zukunft? Und mit dieser Frage sind wir wieder in der Adventszeit heute. Im Schreiben an die Gemeinde in Laodicea sagt Jesus, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus will auch heute bei uns ankommen, bei dir und bei mir. Es ist ihm zu wenig, wenn wir ihm irgendwann einmal gesagt haben, dass wir an ihn glauben und dass wir jeden Tag seine Gnade in Anspruch nehmen wollen. Er will in unser Leben hinein, er will in dein Herz, er will enge Gemeinschaft mit uns haben, nicht nur im Advent. Aber heute will er uns noch einmal daran erinnern: Erhebt eure Häupter und macht eure Herzenstüren weit auf, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Vielleicht wird dir bei dem Gedanken etwas mulmig und du sagst dir: Der König der Herrlichkeit in mein Herz? Das kann ich mir nicht recht vorstellen, so wie das in meinem Herzen aussieht. Soll ich euch verraten, was der Herr dazu sagt? Er sagt: Na komm schon, ich habe damit keine Probleme. Was meinst du, warum ich mich am Kreuz für dich habe durchbohren lassen? Wenn du erkannt hast, dass es in dir nicht gut aussieht, dann hast du das Schwierigste schon geschafft. Erinnerst du dich an den Zöllner, der im Tempel weit hinter dem Pharisäer gestanden hat? Er war nicht besser als du, und so hast du es auch nicht schwerer als er, vor mir gerechtfertigt zu werden, vor mir gerechtfertigt zu sein. Dazu habe ich mich an eine kleine Geschichte erinnert von Lene Meyer-Skumanns, die ich euch vorlesen möchte. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Zu mir, schrie er, in mein Haus. Er rannte durch alle Zimmer, er lief die Stiegen auf und ab, er kletterte zum Dachboden hinauf, er stieg in den Keller hinunter. Er sah sein Haus mit anderen Augen. Unmöglich, schrie er, in diesem Schweinestall kann man keinen Besuch empfangen. Alles verdreckt, alles voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Er riss Fenster und Türen auf. Brüder, Freunde, rief er, helft mir aufräumen, irgendeiner aber schnell. Und er begann, das Haus zu kehren, und durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, sie schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden, sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte der Mann, jetzt kann er kommen, mein Besuch, jetzt kann Gott kommen, wo er nur bleibt. Aber ich bin doch da, sagte der andere, setzte sich an den Tisch und sagte, komm und iss mit mir. Ich denke, dass wir einen für uns wichtigen und fruchtbaren Advent erleben können, wenn wir drei wesentliche Erkenntnisse da jetzt aus dem Psalm 24 mitnehmen und in unseren Alltag hineinbringen. Die erste Erkenntnis ist, unser Gott ist immer und überall der einzige allmächtige Gott, der helfen kann. Auch wenn wir denken, dass wir heutzutage nicht auf irgendwelche Götzen hereinfallen, wie die Völker der Antike, so spricht die Erfahrung allerdings doch dagegen. Bei uns sind es keine Götzenbilder aus Holz oder Stein, aber oft glauben wir, dass wir uns nicht an Gott wenden müssen, weil uns unsere Beziehung, unsere Fähigkeiten, unser Besitz helfen, mit dem klarzukommen, womit wir zu tun haben. Und warum? Weil wir vergessen haben, dass Gott auch in unserem ganz normalen Alltag, im Familien- und Berufsleben seine Herrschaft entfalten kann und entfalten will. Deshalb müssen wir unserem zaghaften Herz oder unserem skeptischen Verstand immer wieder etwas sagen und daran erinnern, unser Gott ist immer und überall der einzige Gott, der helfen kann. Das Zweite, wenn wir Gott begegnen wollen, zählt nicht, was war oder was wir geleistet haben, sondern nur, ob unser Herz rein ist. Hast du jetzt ein reines Herz? Wenn du die Frage bejahen kannst, dann tritt vor ihn hin. Wenn du aber denkst, das gibt's doch gar nicht, dann täuschst du dich. Die Brüder und Schwestern, die sagen können, dass ihr Herz rein ist, hatten lediglich heute schon eine persönliche Begegnung mit dem Herrn, in der sie sich auf die Brust geschlagen haben und gesagt haben, Herr, ich bin nicht würdig, vor dich hinzutreten, aber sei mir gnädig. Und unser Herr liebt es, gnädig zu sein. Und in 1. Johannes 3, Vers 20 steht, wenn uns unser Herz verurteilt, ist Gott größer als unser Herz. Das Neue Testament ist voller Zeugnisse dafür, dass nicht wir uns würdig machen müssen, sondern Jesus tut das. In Offenbarung 1, Vers 5 steht, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Das steht da, das ist etwas, was für uns gilt, das ist das, was Gott in unserem Leben erreicht, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen. Und in 1. Petrus 1, Vers 19 lesen wir, dass wir nicht durch Gold und Silber freigekauft werden, das, was wir bieten können, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus macht unser Herz rein und er macht unsere Hände frei von Schuld. Nur deshalb sind wir würdig. Aber auch gerade deshalb können wir in sein Angesicht schauen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn du also nicht sagen kannst, dass dein Herz rein ist, dann halte für einen Moment inne und bitte Jesus, Herr, schau in mein Herz, schau dir das Durcheinander an. Bitte mach mich rein. Ich will wieder vor dir stehen und ich will in dein Angesicht schauen. Und dann brauchst du nicht lange, wenn du das gebeten hast, dann tut er das auf der Stelle, weil ihm ist nichts wichtiger, als dass wir jetzt in diesem Moment vor ihm stehen. Manchmal spüren wir aber, dass dann doch noch etwas anderes in uns herumspukt und dass es mit einem kurzen Gebet nicht bereinigt ist. Wir merken, dass der Herr da noch Dinge hervorholen muss, die wir bewusst loslassen müssen. Da ist vielleicht noch eine bittere Wurzel auszugraben. Und das wird der Herr mit dir tun, aber wir müssen ihm Zeit und Möglichkeit dafür geben. Vielleicht musst du dir einmal eine Auszeit gönnen, einen Tag oder wenigstens ein paar Stunden, um dich ganz aus dem Alltagsbetrieb auszuklinken, um mit dem Herrn zusammen zu sein oder auch mit einem anderen, mit einem Bruder oder einer Schwester, einem Seelsorger über deine Probleme sprechen. Ich kann euch versprechen, wenn ihr dabei so anfangt wie der Zöllner, von dem wir das vorhin gehört haben, dann werdet ihr am Ende dieser Zeit mit dem Herrn so empfinden, wie David es in diesem Psalm ausgedrückt hat. Wichtig ist nur, dass es nicht auf die lange Bank geschoben wird. Jesus wartet darauf, um bei dir einzuziehen. Es ist Advent. Und der dritte Punkt: Wir müssen uns wie David begeistern lassen, dass der Herr in uns wohnen will und die Türen zu unserem Herzen weit aufreißen, um ihm zu zeigen, wie willkommen er ist, um ihm zu zeigen, wie sehr du dir wünschst, dass er in dir wohnt. Wir Christen stumpfen oft gegenüber dieser gewaltigen Verheißung ab, dass Gott in uns wohnen will. Wir singen zwar der halben Jauchzen mit Freuden, singt gelobt sei mein Gott, aber wenn das einer dann tatsächlich tut, dann reagieren wir oft damit, dass wir sagen, jetzt komm mal von deinem Gefühlstrip runter. Wenn du merkst, dass dich das Kommen des Herrn nicht oder nicht mehr elektrisiert, dann nutze die nächsten Tage dazu, den Herrn zu bitten, dir die Augen deines Herzens zu öffnen, dass du wieder sehen kannst, wer er für dich ist. Und wie sehr du ihn brauchst, damit du dir von ganzem Herzen neu wünschst, dass er in dir wohnt. Denn dann wirst du zusammen mit David und vielen anderen voller Überzeugung rufen, erhebt eure Häupter, ihr Tore, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Amen.